Was ich tun werde, ist nicht so sehr ein Überblick über alle Motive, mit denen das Kreuz gedeutet wird im Neuen Testament, geben. Das würde viel zu weit führen, sondern ich möchte mehr mich mit ein paar Fragen beschäftigen, die mit diesen unterschiedlichen Deutungen des Kreuzes im Neuen Testament zu tun haben und die heute sehr stark diskutiert werden. Und deshalb gleich zu Anfang ein paar Bemerkungen zur Diskussionslage. Was bedeutet das Kreuz Jesu? Darum geht es ja. Das Kreuz ist unser Heil, das Kreuz ist unser Leben. Warum ist es das? In welcher Weise ist es das? Es ist bekannt, uns allen bekannt, dass im Neuen Testament eine Vielfalt von Bildern, von Motiven, theologischen Kategorien verwendet wird, um die Bedeutung des Kreuzes auszusagen. Ein paar Beispiele habe ich hier zusammengestellt. Das ist nicht erschöpfend, aber sind doch die wichtigsten Motive. Christus stirbt für uns oder er stirbt an unserer Stelle. Was heißt das? Er gibt sein Leben hin als Lösegeld, als Sühneopfer. Er stirbt als unser Passa, wie es Paulus ausdrückt. Er trägt unsere Schuld. Das Kreuz bewirkt Versöhnung, bewirkt Erlösung, Rechtfertigung, Rettung, Vergebung der Sünden, Reinigung. Stirbt Jesus als Märtyrer, leidet er als der Gerechte. Er erfährt das Gericht am Kreuz, er leidet mit als ein hoher Priester, der mitfühlen kann mit uns. Er ist ein hoher Priester, ein himmlischer hoher Priester. Das hat mit seinem Kreuz zu tun und aufgrund seines Kreuzes ist er ein himmlischer Fürbitter, ein himmlischer Anwalt, also einer, der für uns eintritt beim Vater. In seiner Lebenshingabe ist auch Vorbild, dem wir nachfolgen sollen. Das sind alles solche Motive. Wie hängen die zusammen? Da gibt es verschiedene Fragen, die immer wieder diskutiert werden in der Forschung. Was genau gemeint ist, aber eben auch, wie diese Kategorien miteinander zusammenhängen. Erstens ist da die historische Frage zu nennen, welches Motiv oder welche Motive sind zuerst verwendet worden? Also was steht am Anfang sozusagen der Deutung des Kreuzes im Neuen Testament? Wie erklären diese Motive am Anfang die anderen Motive, die später dann hinzukommen? Ein paar Beispiele, die in der Forschung gemacht worden sind. Eduard Schweitzer und andere haben vorgeschlagen, dass am Anfang die Interpretation des Kreuzes als unschuldiges Leiden des Gerechten steht oder als Märtyrer. Andere schlagen vor, dass am Anfang Aussagen stehen, die noch ohne soteriologische Deutung sind, so das Kontrastschema der Apostelgeschichte, ihr habt ihn getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Da steht nichts über die Bedeutung dieses Todes zunächst einmal drin. Oder andere sagen, die Deutungen, die ohne Schriftbezug sind, die zwar einen Sinn des Kreuzes andeuten, zum Beispiel die Stellen, wo davon gesprochen wird, der Sohn des Menschen muss leiden und sterben. In diesem Muss steht ja eine Notwendigkeit drin, ein Plan Gottes, aber wie dieser Plan aussieht, was dieses Muss beinhaltet, wird nicht gesagt. Das würde am Anfang stehen und das andere würde dann sozusagen nach und nach hinzukommen. Das sind so verschiedene Vorschläge, die in der Forschung gemacht worden sind. Das ist die historische Frage. Die systematische Frage fragt danach, gibt es eine Konzeption, eine Kategorie, die allen anderen Kategorien, mit denen das Kreuz verstanden wird, im Neuen Testament zugrunde liegt. Gibt es etwas, was unverzichtbar ist, auf dem alle anderen Motive dann aufbauen? Peter Stuhlmacher hat dafür zum Beispiel vorgeschlagen, die stellvertretende Sühne ist diese Grundkategorie, das Unverzichtbare, also alle anderen Motive, die das Kreuz erklären im Neuen Testament, basieren auf dieser Deutung als stellvertretender Sühnetod. Alle anderen Motive sind dann sozusagen Aspekte oder Resultate der Sühne, die am Kreuz geschieht. Jörg Frey sieht es anders. Er schlägt vor, dass die noch allgemeinere Kategorie der Stellvertretung die Grundlage bildet für alle anderen Deutungen. Wieder andere sagen, die Motive, die wir im Neuen Testament finden, die sind nicht ein Bauwerk, sozusagen ein Bauwerk mit einem Fundament, auf dem alle anderen aufbauen, sondern eher ein Netz. Die verschiedenen Deutungen hängen zusammen, aber sie stehen sozusagen nebeneinander, gleichberechtigt. Michael Wolter spricht sogar von einem diffusen Konglomerat, einem Neben und Ineinander ganz unterschiedlicher Vorstellungen. In dieser Sicht ist der Opfergedanke oder der Sühnegedanke eines von vielen Motiven und gerade nicht das zentrale oder grundlegende Motiv. Das ist die systematische Frage. Die dritte Frage ist die nach der Legitimation der neutestamentlichen Deutungen. Worauf basiert die Legitimität dieser unterschiedlichen Deutungen? Die Grundfrage dabei ist meistens, ist Jesu eigenes Verständnis seines Todes die Basis und die theologische Legitimation für die späteren Interpretamente? Diese Argumentationsfigur Jesus, der historische Jesus, ist die Basis für die Legitimität aller neutestamentlichen Deutungen, bezeichnet Jörg Frey als problematisch und er begründet dies so. Erstens ist aus diesen Rekonstruktionsversuchen prinzipiell keine Sicherheit zu gewinnen, also man kann keine Sicherheit über den historischen Jesus haben, also ist das ein wackeliges Fundament. Und zweitens könnte eine soteriologische Deutung des Todes Jesu auch dann theologisch sachgemäß und tragfähig sein, wenn sie nicht schon vom irdischen Jesus vor bzw. in seiner Passion ausgesprochen wurde. Wie dann diese Sachgemäßheit begründet ist, worin sie liegt, das sagt Jörg Frey allerdings nicht. Und noch eine letzte Frage, die eher ins Gebiet der Semantik gehört, aber mit der systematischen Frage natürlich zusammenhängt. Es wird in der neueren Diskussion immer wieder betont, dass es sich bei den verschiedenen Motiven im Neuen Testament um Metaphern handelt. So prominent von Ruben Zimmermann vertreten. Abgekürzt gesagt repräsentieren Metaphern in einem Vergleich ja, die Bildhälfte, nicht die Sachhälfte. Wenn also Jesu Tod zum Beispiel als Opfer verstanden wird, dann wäre das nicht der Sachgehalt, also nicht die eigentliche Rede oder eine dogmatische Aussage, sondern eben ein Bild für das eigentlich Gemeinte. Meines Erachtens ist diese Sicht irreführend, weil sie sich nicht verträgt mit der urchristlichen Deutung oder dem urchristlichen Verständnis des Todes Jesu. Dazu komme ich dann am Schluss wieder. Ich greife diese vier Fragen dann am Schluss wieder nach dem Durchgang durch einige neutestamentliche Motive wieder auf. Das sind die vier wesentlichen Fragen, auf die ich in meinem Referat eben eine Antwort geben möchte. Ich kann in der folgenden Dreiviertelstunde etwa nicht alle Motive und schon gar nicht alle Belege des Neuen Testaments besprechen. Ich möchte aber einen Weg vorschlagen, der meiner Meinung nach aus den festgefahrenen Alternativen der neueren Diskussion herausführen kann und hoffentlich dem neutestamentlichen Befund angemessener ist als manche bisherigen Lösungen. Der vorgeschlagene Weg ist ein historischer Weg. Ich möchte nachzuvollziehen versuchen, wie die ersten Christen dazu kamen, den Tod Jesu als Heilstod, wie es immer so schön heißt, Heilstod, was ist ein Heilstod, als Heilstod zu verstehen. Was hat sie dabei geleitet? Wie kamen sie dazu, diese große Vielfalt an Motiven für die Deutung des Kreuzes heranzuziehen? Am Anfang, das sehen wir aus den Berichten der Evangelien, steht die große Katastrophe. Die Kreuzigung Jesu ist für die Jünger zunächst einmal die große Katastrophe. Mit den Worten der Emmaus-Jünger ausgedrückt, wir hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Aber jetzt ist er hingerichtet worden und damit ist diese Hoffnung zu Ende. Alle Hoffnungen, welche die Jünger Jesu und große Teile des jüdischen Volkes auf ihn gesetzt hatten, wurden durch das Kreuz zerschlagen. Das Kreuz bedeutete für sie schlicht das Ende ihrer Hoffnungen auf Jesus und ihres Glaubens an ihn. Das Kreuz widerlegte das, was sie mit Jesus verband, nämlich die Erlösung Israels, das heißt die Aufrichtung des Gottesreiches durch ihn den Propheten mächtig in Tat, wie es die Emmaus-Jünger ausdrücken. Durch ihn den Messias Israels, so wie es Petrus in seinem Bekenntnis ausgedrückt hat, wie es auch der Titulus am Kreuz festhält, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ein gekreuzigter Messias war für die Jünger Jesu und überhaupt für seine jüdischen Zeitgenossen eine unmögliche Möglichkeit. Das sehen wir in der Passionsgeschichte, am Spott der Knechte des Hohen Priesters und der Zuschauer am Kreuz. Für den vorchristlichen Paulus und alle anderen nicht an Jesus glaubenden Juden ist ein gekreuzigter Messias ein schwacher Messias, ein empörendes Ärgernis, ein Skandal, so wie es Paulus in 1. Korinther 1 ausdrückt. Denn nach Deuteronomium 21, 23 ist der, der am Holz hängt, von Gott verflucht. Wie konnte denn ein vorzeitiger, ja gewaltsamer Tod von Juden des 1. Jahrhunderts grundsätzlich verstanden werden? Diese Frage wird fast nie gestellt. Also wie konnten die Jünger diesen Tod Jesu denn einordnen, wenn sie überzeugt waren, er war ein Gerechter und er litt unschuldig? Grundsätzlich gilt nach Sprüche 10,27, dass Gottesfurcht mit einem langen Leben belohnt wird, während die Jahre der Frevler verkürzt werden. Anders ist es mit dem frühzeitigen Tod eines Gerechten. Dieser frühzeitige Tod ist ein Heimgang zu Gott, so sagt es Weisheit 3. Er kürzt sein Leiden ab, Sirach 41, und ist eine Art Entrückung, die ihn vor künftigen Sünden bewahrt. Denn letztlich ist nicht die Dauer des Lebens entscheidend, das ist sozusagen die Erkenntnis der späteren Weisheit Israels, nicht die Dauer des Lebens ist entscheidend, sondern ob das Leben vollkommen gelebt wurde, ob es gerecht gelebt wurde. Ein gewaltsamer Tod des Gerechten ist also ein Unrecht, das von Gott gerecht wird, aber der Gerechte gelangt dadurch zum Frieden. Für die Gegner Jesu war der Fall klar. Weil Jesus ein Pseudomessias und ein Verführer im Bund mit dem Teufel war, musste er nach dem Deuteronomium 13 und 17 hingerichtet werden. Sein Tod war also gerecht und verdient. Für die Jünger Jesu starb er in ungerechter Weise als ein Gerechter, der von Gott beglaubigt war und seinen Tod nicht verdient hatte. Er war so zwar zu Gott heimgekehrt, aber trotzdem waren die Hoffnungen, die sie an ihn gerichtet hatten, widerlegt und zerstört. Für diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen einerseits ihrer Überzeugung, wer Jesus war, und andererseits dem abrupten Ende dieser Sendung, gab es für die Jünger Jesu zunächst keine Erklärung. Was wir hier sehen, ist, dass der Tod Jesu keineswegs in einem theologisch gesehen luftleeren Raum stattfand. Vielmehr stand er von Anfang an in einem Kontext ganz konkreter Erwartungen über Jesu künftiges Handeln und im Kontext von ganz konkreten Überzeugungen über Jesu Person. Aber eben das Kreuz bedeutet, dass diese Erwartungen nicht in Erfüllung gehen, sondern dass sie ihr Ende gefunden haben, dass sie widerlegt worden sind. Das darf nicht unterschätzt werden und wird oft nicht genug beachtet. Wenn es nämlich durch die Osterereignisse dann zu einer Neubewertung des Kreuzes kommt, dann ist dieser Rahmen, in dem der Tod Jesu von Anfang an stand, entscheidend. Also man fängt nicht sozusagen bei Null an, wenn man über das Kreuz nachdenkt nach Ostern, sondern dass Jesus schon als Person mit ganz bestimmten Überzeugungen verbunden wurde, dass ganz bestimmte Erwartungen an das, was er in Zukunft tun wird, mit ihm verbunden wurden, das ist schon da und das ist schon beim Kreuz vorausgesetzt. Und die Auferstehung Jesu ist also die Bestätigung dieser Erwartungen, dieser Hoffnungen, dieser Überzeugungen über Jesu Person. Wir können also zunächst einmal festhalten, dass der Kreuzestod Jesu von Anfang an, das heißt vom Ostertag an, in diesen Koordinaten von Messias und Gottesreich verstanden worden ist. Messias und Gottesreich sind beides Konzeptionen mit einem reichen Inhalt, der von den alttestamentlichen Schriften her gefüllt ist, von frühjüdischen Traditionen gefüllt ist und auch vom Wirken Jesu und von seinen Worten selber natürlich. Das ist sozusagen der Rahmen für die Neubewertung des Kreuzes nach Ostern. Was sind jetzt die Verstehenshilfen für die Jünger an Ostern und nach Ostern, um das Kreuz neu zu bewerten? Das Kreuz nicht als Katastrophe, sondern eben als Heilsereignis. Das sind einerseits die Worte Jesu und andererseits die Heiligen Schriften. Die Entdeckung des leeren Grabes und die Erscheinung des Auferstandenen an Ostern setzten eine Neubewertung des Kreuzes in Gang. Bei Lukas wird diese Neubewertung in zwei Gesprächen mit dem Auferstandenen fassbar auf dem Weg nach Emmaus und bei der Erscheinung des Auferstandenen vor den Elfen in Jerusalem. In der Apostelgeschichte wird es dann noch präziser gesagt, während der 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt. Lukas fasst diese Belehrung durch den Auferstandenen so zusammen, ich zitiere aus Lukas 24, Vers 44 folgenden. Jesus sagt da, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. So steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Nach dieser Zusammenfassung der Belehrung der Jünger durch den Auferstandenen nach Ostern wird ein doppelter Ausgangspunkt deutlich, für die Neubewertung des Kreuzes. Zum einen sind es Jesu eigene Worte, die er vor seiner Kreuzigung gesprochen hat, in denen er sich zu seinem bevorstehenden Tod geäußert hat. Das Zentrale daran wird bei Lukas in den beiden Gesprächen des Auferstandenen mit den Jüngern mit dem Wörtchen Dei ausgedrückt. Es muss geschehen. Der Messias musste all dies erleiden, respektive alles muss in Erfüllung gehen. Dieses Dei, es muss, charakterisiert tatsächlich eine Reihe von Worten des vorösterlichen Jesus. Also nicht nur diese Gespräche des Auferstandenen, sondern eben auch Worte des vorösterlichen Jesus, in denen er von seinem kommenden Tod spricht. Dieses Es muss geschehen verweist auf den Heilsplan Gottes, wie er in den Heiligen Schriften offenbart ist. Das ist der eine Ausgangspunkt, die Worte des irdischen Jesus über seinen bevorstehenden Tod. Der andere Ausgangspunkt, auf den diese Worte verweisen, sind die Schriften, die Heiligen Schriften Israels. Indem die Urgemeinde, angeleitet von den Worten Jesu, in den Heiligen Schriften forscht und nach Hinweisen auf Jesus und auf sein Kreuzestod sucht, findet sie Kategorien, Deutungen, Erklärungen, mit denen sie das Kreuz fasst. Mit diesem doppelten Ausgangspunkt ist meiner Meinung nach der Weg aufgezeigt, der nach Ostern zur Neubewertung des Kreuzes geführt hat. Also der Rückgriff auf Jesu Worte, an die sich die Jünger erinnern, und die Schrift, auf die Schriften Israels, auf die diese Jesusworte eben verweisen. Jetzt im Folgenden möchte ich einige Schritte dieses Wegs nachzuvollziehen versuchen. Wir können nicht alle Jesusworte miteinander betrachten, die hier in Frage kommen, sondern ich möchte mich auf diejenigen konzentrieren, die meines Erachtens für diese Neubewertung am wichtigsten waren. Und das sind einmal rein zeitlich gesehen vor allem die, die im Rahmen der Passionsgeschichte auftauchen, einige wenige auch außerhalb der Passionsgeschichte. Also das im Hintergrund steht die Überlegung, wenn die Jünger nach Ostern das Kreuz neu bewerten, dann schließen sie wahrscheinlich eben zunächst einmal bei dem an, was Jesus kurz vor seinem Tod über den bevorstehenden Tod gesagt hat, und arbeiten sich dann sozusagen rückwärts dabei. Die Worte, in denen Jesus von seinem kommenden Tod sprach, wie sie uns in den Evangelien überliefert sind, lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Einmal reine Ankündigungen seines Todes, der Menschensohn wird ausgeliefert werden, wird gekreuzigt werden und so weiter. Das ist die Mehrheit der Worte, in denen Jesus von seinem künftigen Tod spricht. Dazu gehört auch die zweite und dritte Leidensankündigung. Dann eine zweite Gruppe sind diese Worte, die mit Dei von der göttlichen Notwendigkeit dieses Todes nach der Schrift Israels sprechen. Und dann noch drittens Worte, die inhaltlich noch präziser diesen Sinn des Todes Jesu umschreiben. Ich konzentriere mich im Folgenden auf zentrale Worte aus dieser dritten Gruppe, also die inhaltlich etwas austragen, wie ist dieser Kreuzestod zu verstehen. Zunächst einmal als erste Anlaufstelle für das Verständnis des Kreuzes haben wir mit Sicherheit die Deuteworte anzusehen, die Jesus bei seinem Abschiedsmahl am Vorabend seines Todes gesprochen hat. Die Deuteworte über Brot und Kelch. Nach übereinstimmender Darstellung aller vier Evangelien feierte Jesus mit seinen Jüngern ein Passamahl. Also auch bei Johannes gibt es Anzeichen, dass er, obwohl es da Datierungsschwierigkeiten gibt und so, dass es ein Passamahl war, das Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern. Und im Rahmen dieses Mahls gibt er nach der synoptischen Darstellung dem Brot und dem Wein bzw. dem Kelch eine neue Deutung, indem er sie in einer Symbolhandlung auf seinen Tod bezieht. Der wahrscheinlich ursprüngliche Wortlaut dieser Deuteworte ist uns bei Matthäus und bei Markus überliefert. Das Brotwort nehmt, das ist mein Leib, so am kürzesten bei Markus. Das Kelchwort, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Auch so die kürzere Variante bei Markus. Diese Worte geben uns in mehrfacher Hinsicht Aufschluss über Jesu eigenes Todesverständnis. Zunächst einmal fällt hier das Stichwort das Blut des Bundes oder mein Blut des Bundes. Blut des Bundes ist ein wörtliches Zitat aus Exodus 24,8. Dort wird der formelle Bundesschluss zwischen Gott und Israel am Sinai berichtet. Israel schlachtet Brand- und Heilsopfer. Die Hälfte des Blutes, das aufgefangen wird, gießt Mose am Altar aus. Dann liest er aus dem Bundesbuch vor. Israel verpflichtet sich, diese Gebote zu halten. Und dann sprengt Mose die andere Hälfte des Opferbluts auf das Volk mit den Worten: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Durch das Opferblut werden die Israeliten symbolisch mit Gott, der durch den Altar repräsentiert ist, verbunden. Also das Blut wird am Altar ausgegossen, wird auf die Israeliten gesprengt. Dadurch findet eine Verbindung statt des Volks mit Gott. Anschließend wird das Heilsopfer gemeinsam verzehrt, und zwar auf dem Berg Sinai durch Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten. Auf diese Weise wird Israel beim Bundesschluss zum Volk von Königen und Priestern geweiht, zu dem Gott es nach Exodus 19, 5 und 6 bestimmt hat. Dies wird besonders durch den Blutritus deutlich, eben dieses Besprengtwerden durch Blut, das wir dann wieder bei der Priesterweihe finden, nach Exodus 29 und Levitikus 8. Also da ist eine ganz klare Parallele. Das Blut wird sonst auf Personen nur bei der Priesterweihe angewendet und dann auch noch bei der Reinigung des Aussätzigen, die wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass der Aussätzige eben wieder in die Gemeinschaft dieses Volks von Priestern aufgenommen wird. Und das symbolisiert dann eben auch vorher schon im Bundesschluss am Sinai dieses Besprengtwerden des ganzen Volkes mit Blut. Sie werden also da geweiht zu diesem Königreich von Priestern nach Exodus 19,5. Wenn Jesus jetzt diesen Ausdruck, das Blut des Bundes, zitiert in seinem Kelchwort, dann sieht er seinen eigenen Tod in Entsprechung zu diesen Opfern beim Bundesschluss am Sinai. Weil die Brand- und Heilsopfer im Alten Testament sühnende Bedeutung haben, bedeutet dies, dass Jesus seinen Tod auch als Sühnopfer verstanden hat. Das heißt, als ein Opfer, das Reinigung, Vergebung von den Sünden bewirkt. Matthäus fügt an das Kelchwort an, zur Vergebung der Sünden. Und das ist also folgerichtig oder sachlich ein sachlicher, sachgemäßer Ausdruck dessen, dass eben diese Hingabe des Bundesblutes sühnende Wirkung hat. Und wenn Jesus in beiden Deuteworten auf seinen Leib und sein Blut hinweist, die in den Tod gegeben werden, dann heißt es nicht nur, er als Mensch aus Fleisch und Blut, als sterblicher Mensch, diese Formel Fleisch und Blut ist ja in der Bibel immer wieder auch ein Ausdruck für den sterblichen Menschen, denken Sie an 1. Korinther 15, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Das ist nicht nur das ist gemeint, sondern das Fleisch der Opfer und das Blut der Opfer sind die beiden Hauptbestandteile der Opfermaterie. Vor der Tempelzerstörung gilt im Judentum der Grundsatz, es gibt keine Sühne außer durch Blut. Dieser Grundsatz ist uns in Hebräer 9, 22 überliefert, aber auch in den rabbinischen Schriften an mehreren Stellen. Dieser Grundsatz geht auf Levitikus 17,11 zurück, wo Gott zu Israel sagt: Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar für euer Leben die Sühne vollzieht, denn das Blut ist es, das für ein Leben sühnt. Diese Stelle in Levitikus macht es deutlich, dass es beim Blut, beim Sühneopfer, bei dem eben dieses Blut eine große Rolle spielt, nicht darum geht, dass der Mensch Gott besänftigt oder dass der Mensch irgendwie Gottes Zorn beschwichtigt, sondern Gott ist es, der das Blut Israel gibt zur Sühne. Also Gott ist der, der den Menschen eine Möglichkeit gibt, Sündenvergebung zu empfangen. Vor der Tempelzerstörung im Jahr 70 gibt es in den Hauptströmungen des Frühjudentums noch keine Lehre von einer grundsätzlichen Möglichkeit unkultischer Sühne. Also es gibt keine Möglichkeit, Vergebung zu erlangen, abgesehen oder vorbei am Tempelkult. Erst nach 70 werden dann verschiedene theologische Konzepte entwickelt, wo es den Tempelkult ja nicht mehr gibt, den Opferkult nicht mehr gibt, um das zu bewältigen und Wege zu finden, wie man doch vielleicht eben vor Gott Vergebung der Sünden erlangen kann. Aber vor 70 ist eben das Blut, das vergossen wird beim Opfer, das Mittel, Vergebung zu erlangen. Und indem Jesus diese Worte von Exodus 24, 8 aufnimmt, bezeichnet er seinen Tod also als ein Opfer, das einen Bund schließt zwischen Gott und seinem Volk. Und im Mahl mit seinen Jüngern gibt er ihnen proleptisch Anteil an der Frucht dieses Opfers, das eben diesen Bund schließt. Wenn Lukas und Paulus das verdeutlichen in ihrer Version der Deuteworte und sagen, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dann machen sie nur das explizit, was Jesus meint, nämlich dass durch seinen Tod der neue Bund geschlossen wird, der in Jeremia 31 bis 34 verheißen ist. Im Alten Testament und in der frühjüdischen Eschatologie meint der neue Bund die gleiche künftige Wirklichkeit, die auch mit anderen Motiven bezeichnet wird, etwa mit dem Gottesreich, dem neuen Jerusalem, dem neuen Exodus, neuen Schöpfung und so weiter. Nachdem Jesus schon vorher verkündigt hatte, dass das Gottesreich in seiner Person und in seiner Wirksamkeit Gegenwart geworden war, wenn auch erst zeichenhaft, so sieht er jetzt in seinem Tod jenes Opfer, welches das neue Gottesverhältnis eben des neuen Bundes ermöglicht. Denn nach Jeremia 31 und den Parallelen vor allem Ezechiel 36 gehört zum neuen Bund die Reinigung des Gottesvolks durch Vergebung. Das ist die Voraussetzung für die neue Qualität der Gottesbeziehung, die eben im neuen Bund Wirklichkeit wird, in dem nämlich Gott nicht nur unter seinem Volk wohnt, sondern sein Geist in den Herzen Wohnung nimmt. Weiter finden wir dem Deutungswort, im Kelchwort, das Stichwort für die vielen. Dieses Stichwort nimmt Bezug auf Jesaja 53, wo vom Gottesknecht gesagt wird, dass er in seinem stellvertretenden Tod die Sünden der vielen trug und so die vielen gerecht macht. Jesus versteht sich also als der Gottesknecht, der unschuldig stirbt, weil er die Sünden der vielen trägt und sein Leben hingibt, um diesen vielen Rechtfertigung zu verschaffen. Der Tod des Gottesknechts wird in Jesaja 53,10 auch als Schuldopfer, als Ascham bezeichnet. Es gibt eine große Diskussion darüber, ob das jetzt kultisch zu verstehen sei oder nicht. Oft ist das Argument einfach, der Gottesknecht ist eine Person, ein Mensch, der sein Leben hingibt und nicht ein Tier, das am Tempel geschlachtet wird, also ist es nicht kultisch. Das ist diese enge Definition von kultisch. Kultisch ist das, was am Tempel geschieht. Und was außerhalb des Tempelareals geschieht, ist nicht kultisch. Oft wird einfach das Stichwort so verstanden. Natürlich wird Jesus nicht im Heiligtum getötet und sozusagen als Opfer dargebracht, aber doch geschieht in seinem Tod eben das, wofür Israel die Opfer gegeben sind, aber in einem umfassenderen Sinn als das Opfer, das die Gerechtigkeit vor Gott verschafft und dieses neue Gottesverhältnis des neuen Bundes ermöglicht. Ferner haben wir zu bedenken, dass Jesus diese Worte ja im Rahmen einer Passafeier spricht. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Jesus den tödlichen Konflikt mit den jüdischen Autoritäten an diesem Passafest erwartet oder vielleicht sogar bewusst herausgefordert hat. Nach der sicher historisch zutreffenden Auskunft von Johannes 11,54 hat er sich bis zu diesem Fest verborgen gehalten und wenige Tage vor diesem Fest ist er dann in Jerusalem feierlich eingezogen und hat dabei in bewusster Anlehnung an Zacharia 9,9 sich als Messias inszeniert und sich von der Volksmenge feiern lassen. Darauf hat er den Tempel gereinigt und in dieser Symbolhandlung die Priesterschaft offen herausgefordert, indem er sich als der messianische Herr des Tempels gebärdet hat und mit dem Zitat von Jeremia 7,11 dem Tempel und der Priesterschaft das Gericht ansagte. Zudem machte er mit einem weiteren Zitat aus Jesaja 56,7 seinen Anspruch deutlich, dass er das Bethaus für alle Völker, also den erneuerten Tempel der messianischen Heilszeit, errichten will. Jesus hat also seinen gewaltsamen Tod bewusst im Rahmen dieses Passafestes riskiert und auch herausgefordert. Wenn er schließlich dann bei der Passafeier seinen Tod deutet als Stiftung des neuen Bundes, ist die Verbindung mit den Themen Passa und Exodus nicht zufällig. Wir können von daher sagen, dass Jesus seinen Tod als das neue Passa verstanden hat, das eben den neuen Exodus einleitet, der nach Jesaja 40 bis 66 nichts anderes ist, eben als der Exodus, der neue Exodus zum neuen Bund, respektive zur neuen Schöpfung oder zur Gottesherrschaft. All diese Motive sind ja schon bei Jesaja 40 bis 66 miteinander verbunden und verzahnt. Nach Exodus 12,27 ist das Passa ein Opfer, ein Säbach. In der Nacht des Auszugs aus Ägypten bewirkt das geopferte Passahlamm durch sein Blut nicht nur den Schutz der Erstgeborenen Israels, sondern die Bedeutung des Passa-Opfers und des Blutes des Passa-Opfers geht noch weiter. Es ist nämlich nicht nur das Bundesopfer von Exodus 24, das enge Parallelen zum Heilsopfer bei der Priesterweihe aufweist, sondern schon das Passa-Opfer weist diese Parallelen auf. Also das Passa-Opfer, wie es uns im Alten Testament geschildert wird und auch später dann in der Mishnah noch genauer beschrieben wird, verläuft genau gleich wie das Heilsopfer, das am Tempel geschlachtet wird. Und deshalb können wir das Passa vor dem Auszug Israels als Reinigung und Weihe des Gottesvolks verstehen. Also schon das Passa, nicht erst dann der Bundesschluss am Sinai. Schon das Passa ist eine Art Reinigung und Weihe des Gottesvolks, und zwar eben zu dem heiligen Volk und zu dem Volk, dem Königreich von Priestern, zu dem dieses Volk nach Exodus 19,5 dann berufen wird. Wenn Jesus also seinen bevorstehenden Tod im Rahmen des Passa deutet, dann versteht er das Kreuz als das neue Passa-Opfer, das den neuen Exodus ermöglicht, indem es das Gottesvolk des neuen Bundes reinigt und es so zum heiligen Volk von Königen und Priestern macht. Dieses Verständnis wird bestätigt durch spätere neutestamentliche Aussagen, welche Exodus 19,5 und 6 auf das Gottesvolk des neuen Bundes beziehen, so etwa in 1. Petrus 2, Offenbarung 5. In Offenbarung 5 wird Jesus gleichzeitig auch als das Lamm, wahrscheinlich eben als das Passahlamm bezeichnet. Wir sehen schon aus diesem einen Wort Jesu über seinen Tod einen reichen Zusammenhang mit ganz vielen alttestamentlichen Traditionen, in die Jesus in diesen wenigen Worten seinen Tod hineinstellt. Eng damit verwandt ist das Lösegeldwort, das Jesus auf dem Weg zu seiner Passion spricht. Auch hier finden wir das Stichwort für die vielen. Jesus versteht sich also auch nach diesem Wort als der Gottesknecht von Jesaja 53. Und ein weiteres Stichwort verweist auf Jesaja 53, nämlich dass der Menschensohn sein Leben hingibt. Diese Formulierung kommt ebenfalls zweimal im Gottesknechtslied vor. Gerade durch diesen Bezug auf Jesaja 53 wird auch klar, dass sein Leben hingeben nicht heißt, sein Leben investieren zum Wohl von anderen, im Sinne von ich investiere mich für andere. Es wird oft so verstanden in der neueren Exegese, sondern es ist ganz klar, dass dieses sein Leben hingeben seinen Tod meint. Vor allem im Blick auf Johannes 10,11, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Das wird häufig in der neuen Zeit so ausgelegt, dass es hier gar nicht um den Tod Jesu geht, sondern dass der gute Hirte eben sich investiert in seine Schafe für ihren Schutz und so weiter. Es ist eine beliebte Form sozusagen am Kreuz ist Tod vorbei, die Heilsbedeutung Jesu anders zu definieren. Aber gerade vom Lösegeldwort her geht es nicht. Da ist der Bezug auf den Tod ganz klar. Werner Grimm hat in seiner Arbeit über Deuter Jesaja und Jesus gezeigt, dass Jesus sich mit dem Stichwort Lösegeld, Lytron, auch auf Jesaja 43, Vers 3 und 4 bezieht. Dort kündigt Gott an, dass er für Israel ein Lösegeld geben wird, und zwar aus Liebe zu Israel. Gott ist der, der dort in Jesaja 43 die Initiative ergreift und Israel ein Lösegeld gewährt, für Israel ein Lösegeld zahlt. Es ist also nicht Israel, das irgendetwas zahlen muss, irgendwie etwas Gott geben muss, um sich auszulösen, sondern Gott ist es, der es zahlt. Und hier fällt auch das Stichwort Adam. Gott gibt Adam, oder in der Jesaja-Rolle von Qumran heißt es Ha-Adam, also Menschen, oder einen Menschen oder den Menschen, als Lösegeld im Kontext, sie werden dann Völker aufgezählt in Jesaja 43, aber vielleicht, so hat Otto Betz zumindest vorgeschlagen, ist dieses Stichwort Adam auch der Anhaltspunkt dafür, dass Jesus dann sagt, der Menschensohn, also der Ben-Adam, gibt sein Leben als Lösegeld hin. Also das ist letztlich dieses Lösegeld, das Gott für sein Volk zahlt, um es von seiner Schuld, Sklaverei auszulösen. Ein weiteres Motiv, Jesus zitiert im Passionsbericht von Matthäus und Markus auf dem Weg vom Passamal in Jerusalem zum Garten Gethsemane ein Wort aus Sacharja 13,7: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Bei Sacharja... Buchen Sie sie.
Ja, sie braucht Papier.
Ja.
Das ist sie hier, oder?
Ja. Danke vielmals.
Bei Sacharja ist der Hirte, der erschlagen wird von Gott, eine Messiasgestalt. Also bevor die messianische Zeit wirklich wird, im Kontext bei Jesaja, stellt Gott selbst alles noch einmal in Frage. Zwar steht bei Sacharja diese Tötung des Hirten vor allem im Zusammenhang mit der Zerstreuung der Herde, also dem Gericht Gottes über Israel. Und Jesus zitiert auch dieses Wort im Zusammenhang seiner Ansage, dass die Jünger sich zerstreuen werden. Aber vorausgesetzt ist eben doch in beiden Kontexten, dass der Messias-Hirt geschlagen wird, erschlagen wird und deshalb sich die Herde zerstreut. Also Jesus bezeichnet sich selber als dieser Messias-Hirt, dessen Tod nicht nur bevorsteht, sondern eben auch von Gott gewollt und geplant ist. Das Stichwort Hirt führt uns zum gerade eben schon erwähnten Text vom guten Hirten in Johannes 10, wo Jesus mehrmals davon spricht, dass er sein Leben hingibt, den Psychen autotitesin, für seine Schafe. In Johannes 10, 18 reflektiert Jesus, dass er dies einerseits von sich aus tut, er hat die Vollmacht, sein Leben zu geben, aber gleichzeitig ist es eine Entolä, ein Gebot Gottes, das er damit erfüllt. Also es ist einerseits Gott, der das plant und will, und andererseits handelt Gott hier in Einheit mit diesem Willen Gottes, also es ist auch sein eigener Wille. Er tut es auch von sich aus, dass er sein Leben hingibt. Und genau dasselbe finden wir in den Dahingabeformeln, die wir sonst im Neuen Testament finden. Einerseits ist es Gott, der seinen Sohn hingibt, dahingibt in den Tod, Römer 8, 32. Und andererseits ist es der Sohn, der sich selber dahingibt, nämlich in der Willenseinheit mit dem Vater. Die Gethsemane-Geschichte zeigt uns ja sozusagen, wie beides zustande kommt, diese Einigung Jesu in seinem Willen mit dem Willen des Vaters. Ein weiteres Stichwort, das Jesus auf dem Weg nach Jerusalem äußert Jesus dieses merkwürdige Rätselwort in Lukas 13, 31 bis 33, ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Damit begründet er, dass er selber nach Jerusalem geht, jetzt noch nicht, aber dann wird er nach Jerusalem gehen und eben dort als Prophet umkommen. Das bestätigt das, was ich vorhin schon als Vermutung geäußert habe, dass Jesus nämlich am bevorstehenden Passafest seinen gewaltsamen Tod erwartet hat und ihn auch bewusst in Kauf genommen hat. Wie viele Propheten vor ihm, auch Johannes der Täufer, wird auch Jesus das Schicksal des Märtyrerpropheten erleiden. Nach Vers 32 versteht Jesus diesen Tod aber nicht als das Ende seines Werks, also als den Abbruch seines Werks, sondern als Vollendung seines Werks. Ich zitiere, am dritten Tag werde ich vollendet, teleiumai, vielleicht als Passivum Divinum zu lesen, also wird Gott mich vollenden. Das bezieht sich sehr wahrscheinlich eben nicht auf den dritten Tag der Auferstehung, sondern auf das Kreuz. Jesus sagt, am ersten, zweiten Tag muss ich noch wandern, muss ich noch Dämonen austreiben und heilen und am dritten Tag dann werde ich vollendet werden. Die wahrscheinlichste Lesart ist, Jesus wird noch eine kurze Zeit weiter wirken und dann aber wird eben sein Weg zur Vollendung kommen, nämlich in diesem Tod, den auch die Propheten erlitten haben. Jesus sieht also seinen Tod in einer Reihe mit den Martyrien anderer Propheten. Er ist auch ein Prophet, aber ist freilich, wie wir ja schon gesehen haben, nicht nur ein Prophet. Das wird ja auch in vielen messianischen Bezügen in der Jesus-Überlieferung sonst deutlich. Deshalb ist sein Tod auch ein Martyrium, aber eben nicht nur ein Martyrium. In seinem Tod vollendet sich gerade sein Weg als der Messias, den er auch in seinen Heilungen und Exorzismen deutlich macht oder ausübt. Ein Blick auf die Uhr. Ich glaube, ich muss etwas abkürzen. Wie lange habe ich Zeit? Bis halb? Noch 5 Minuten? Oh ja, dann kürze ich vieles ab. Es wäre noch vieles zu sagen zu Jesu Tod als Erhöhung nach dem Johannesevangelium. Mit der Bronzeschlange, die erhöht wird. Jesus als messianischer Hohepriester nach Psalm 110. Der Psalm 110 spielt ja nach Ostern eine große Rolle. Gleich nach Ostern in der Deutung der Himmelfahrt Jesu, der Inthronisation Jesu. Und dort findet sich in Vers 4 eben auch dieser Hinweis auf die Priesterschaft des Messias, die dann explizit an anderen Stellen, also später dann im Hebräerbrief, aber auch schon Römer 8 und 1. Johannes 2 vorkommt. Weitere Motive des Weizenkorns: stirbt der Kelch, den Jesus trinken muss, als der Gerichtskelch. Wir haben nur einige wenige Stellen miteinander und Motive miteinander angesehen. Ich möchte zusammenfassend noch einmal auf diese Fragen am Anfang zurückkommen. Gibt es historisch gesehen eine Deutung des Kreuzes, die am Anfang der neutestamentlichen Soteriologie stand? Wir haben schon anhand dieser wenigen Belege gesehen, dass am Anfang der soteriologischen Deutung des Kreuzes nicht eine einzige Vorstellung oder eine einzige Konzeption steht, sondern ein reiches Netz von Vorstellungen, die zum Teil schon im Alten Testament verbunden sind, zum Teil erst von Jesus in dieser Deutlichkeit aufeinander bezogen werden. In diesen wenigen Jesusworten, die wir angeschaut haben, in denen er von seinem Tod spricht, finden sich jeweils Bezüge auf mehrere alttestamentliche Texte oder Traditionen. Historisch gesehen bilden diese Jesusworte den Ausgangspunkt für die Neudeutung des Kreuzes nach Ostern. Sie weisen sozusagen den Weg in dieses Netz von Beziehungen im Alten Testament, das dann weiter erforscht und ausgelotet wird in der Entwicklung der nachösterlichen Soteriologie. Das Kreuz steht also von Anfang an in einer reichen, komplexen Welt von Sinnzusammenhängen. Die nachösterlichen Deutungen basieren nicht auf einer einzigen Konzeption, sondern eben von Anfang an schon auf diesem reichen Netz, das schon in diesen Jesusworten deutlich wird. Das Zweite, die systematische Frage: gibt es in systematischer Hinsicht eine gemeinsame Grundlage für die Vielfalt der neutestamentlichen Deutungen des Kreuzes? In der Diskussion über diese Frage werden heute meistens Kategorien ins Feld geführt, die moderne Abstraktionen darstellen, also Stellvertretung, Opfer, Sühne, Proexistenz, das sind solche Beispiele. Es sind alles moderne Abstraktionen, die wir so als Begriffe eben nicht in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament finden. Wie wir gesehen haben, sind die Deutungskategorien, die die ersten Christen angewendet haben, von ganz anderem Charakter. Sie speisen sich eben aus der reichen alttestamentlichen Tradition. Wir sollten deshalb zunächst auf solche Abstraktbegriffe verzichten und versuchen, wie die Jünger Jesu nach Ostern, das Kreuz mit Hilfe von Jesu eigenen Aussagen zu verstehen. Diese Jesusworte verweisen uns an vielfältige Sinnzusammenhänge. Zu nennen ist hier eben vor allem die reiche frühjüdische, von den Heiligen Schriften gespeiste Endzeiterwartung, die Jesus geteilt hat und weitergeführt hat. Der neue Exodus, der neue Bund, Messias, Gottesknecht, neuer Tempel, Gottesreich, neue Schöpfung und so weiter. Dabei sind von Anfang an typologische Beziehungen wichtig, so zum Passafest, zu den Opfern beim Bundesschluss am Sinai, sowie zu weiteren Aspekten des alttestamentlichen Opferkults, von denen ist dann heute Nachmittag vor allem noch im alttestamentlichen Referat die Rede. Aber auch zur erhöhten Schlange, Bronzeschlange bei Mose, zum hohen Priester und so weiter. Auch sogenannte unkultische, das heißt nicht mit dem Tempelkult im Tempelkult beheimatete Motive spielen eine Rolle, das Lösegeld, Gerichtsmotive wie der Zorneskelch und so weiter. Unter den vielen Motiven und Traditionen bestehen enge Beziehungen, welche zum Teil eben schon im Alten Testament da sind, zum Teil erst von Jesus deutlich gemacht werden. Auch die anderen neutestamentlichen Motive, die wir jetzt nicht betrachtet haben, die ich am Anfang so in der Liste aufgezeigt habe, sind in dieses Netz eingebunden. So gründet die Rede von der Versöhnung von Himmel und Erde durch das Kreuzesblut, Kolosser 1,20, in der frühjüdischen Anschauung, dass der Bestand des ganzen Kosmos, dass der Friede, der Shalom des Kosmos durch den Sühnekult garantiert und erhalten wird. Also Versöhnung ist nichts Fremdes, was mit dem Sühnekult oder der Opferanschauung gar nichts zu tun hat, sondern es gründet schon eben alttestamentlich und frühjüdisch in der Vorstellung vom Sühnekult, also ist schon von Anfang an damit verbunden. Oft wird gesagt, das hat zu tun mit Freundschaftsethik, antiker hellenistischer Freundschaftsethik oder so etwas, das ist etwas, was von außen herangetragen wird, aus dem hellenistischen Bereich oft an das Kreuz Jesu herangetragen wird, das ist aber nicht so. Auch der Vorbildcharakter der Lebenshingabe Jesu ist von Anfang an ja ein Teil seiner eigenen Deutung. Der Menschensohn ist gekommen, zu dienen, sein Leben hinzugeben, das sagt Jesus im Kontext der Frage, wer ist der Größte unter den Jüngern? Oder denken wir an Johannes 13, an die Fußwaschung als Vorbild für die Jünger und gleichzeitig eben auch als Symbol für das, was Jesus dann am Kreuz tun wird. Dies heißt natürlich nicht, dass wir bei unserem Versuch, das Kreuz zu verstehen, auf jegliche weitergehende Systematik verzichten müssten. Hier kann uns ein Gesamtkonzept der Offenbarungs- und Heilsgeschichte weiterhelfen. Dazu sage ich dann am Schluss nochmal ein paar Sätze. Dritte Frage nach der Legitimation der Deutungen im Neuen Testament durch den Rückgriff auf den historischen Jesus. Diese Frage ist, glaube ich, falsch gestellt. Faktisch verlief ja der Prozess der Deutung des Kreuzes in die andere Richtung. Das Kreuz stand gar nie in einem neutralen Kontext. Die Auferstehung Jesu änderte nichts am Kontext, der schon vorher mit Jesus verbunden war, nämlich dem Gottesreich und dem Messias. Aber die Auferstehung Jesu beendete die Enttäuschung über das scheinbare Scheitern Jesu und verwies die Urgemeinde zurück an diejenigen Worte, mit denen Jesus vor seinem Tod über den Sinn seines Geschicks gesprochen hatte. Von diesen Worten und ihren vielfältigen Bezügen zum alttestamentlichen Gotteswort angeleitet, entdeckten die Jünger Jesu nach Ostern die tiefe Bedeutung des Geschehens im Gesamtplan Gottes mit der Welt. Weil die neutestamentlichen Deutungen des Kreuzes in dieser Weise in Jesu eigenen Aussagen wurzeln, sie also historisch zum Ausgangspunkt haben, sind natürlich Jesu Aussagen faktisch auch die Legitimation für das weitere Nachdenken über das Kreuz. In dieser Weise könnte man das vielleicht so sehen. Und letzte Frage, die Frage ist das, sind die Motive, die wir finden im Neuen Testament, Deutungen? Ich sage mal nur Deutungen des Kreuzes. Und sind es nur Metaphern? Oder geht es hier um Realität? Und geht es hier um den Sinn des Kreuzes? Sind zwei Fragen, die aber eng zusammenhängen. Erstens, glaube ich, handelt sich bei den neutestamentlichen Aussagen über das Kreuz nicht um Deutungen, obwohl das immer so gesagt wird. Nicht um Deutungen, zumindest in dem Sinn, dass hier ein vorgegebenes Geschehen sekundär in irgendeinen Deutungsrahmen eingeordnet wird und so die entstandenen Deutungen etwas Subjektives, Vorläufiges, sogar Austauschbares haben. Immer wieder finden wir Aussagen in der exegetischen Diskussion, dass es eben ganz verschiedene Modelle gibt, die man sozusagen auf das Kreuz anwenden kann. Da ist von Anfang an irgendwo etwas Subjektives und etwas Willkürliches auch dabei. Bei den neutestamentlichen Aussagen um den Sinn, um das Kreuz geht es aber um den Sinn des Kreuzes. Also nicht um irgendwelche Deutungen, sondern um den Sinn, den das Kreuz schon immer hatte, nämlich im Plan Gottes. Und ohne den es dieses Kreuz gar nie gab. Die neutestamentlichen Autoren deuten also das Kreuz nicht, sondern sie spüren seiner Bedeutung nach, könnte man sagen, seinem Sinn spüren sie nach, der ihm von Gott her im Gesamten der Offenbarungs- und Heilsgeschichte zukommt. Die Kategorien, die Aspekte dieses Sinns auszusagen vermögen, sind nicht beliebige, von außen an das Kreuz herangetragene Deutungsmuster, sondern sie stammen aus Gottes vorhergehendem Reden und Handeln in der Geschichte Israels. Und die Entdeckungen, welche über die Beziehungen des Kreuzes zu diesem vorauslaufenden Reden und Handeln Gottes gemacht werden können, die sind zwar nie abgeschlossen und diesseits der Parousie Christi nie ganz ausgelotet, aber sie sind trotzdem nicht beliebig, weil die Offenbarungsgeschichte, die auf das Kreuz hinführt, normativ gültig ist und bleibt. Und eng damit verbunden die Frage nach den Metaphern. Wie ich am Anfang erwähnt habe, ist es in der neutestamentlichen Wissenschaft üblich, die Kategorien, die wir im Neuen Testament in Bezug auf das Kreuz finden, als Metaphern anzusehen. Also als Bilder, welche für etwas anderes, etwas Eigentliches stehen, ohne dass dieses Eigentliche könnte man dann aber auch ohne diese Metaphern aussagen. Sozusagen vorher ist das Eigentliche gegeben und dann in einer sekundären Weise wendet man Metaphern auf dieses Eigentliche an. Wenn also der Tod Jesu etwa als Opfer, sagen wir als das Bundesopfer angesehen wird, dann ist es aber keine Metapher. Natürlich erwartet Jesus, wenn er bei seinem Abschiedspasser von seinem Bundesblut spricht, nicht, dass sein Leib teilweise auf einem Altar am Fuß des Sinai verbrannt wird und zum anderen Teil von 70 Ältesten auf dem Sinai verzehrt wird. Er versteht seine Hinrichtung auch nicht kultisch in dem engen Sinn, dass sie von Priestern im Tempelvorhof vollzogen wird. Aber das Bundesopfer ist auch nicht eine bloße Metapher, sondern es ist die Realität dessen, was auf Golgatha geschah. Was das Bundesblut beim Bundesschluss am Sinai bewirkte und bedeutete, das bewirkt eben Jesu Blut beim Bundesschluss des neuen Bundes. Wenn das eine ein Bild ist und das andere Realität, dann, wenn schon, dann im umgekehrten Verhältnis. So wie es, also im anderen Verhältnis, nicht das, nicht der, das, das Bundesopfer am Sinai ist sozusagen die Metapher, die auf das Kreuz Jesu angewendet wird, sondern der Schatten, das, was wir im Alten Testament finden, das ist der Schatten, der sozusagen vom Ereignis des neuen Bundes vorausgeworfen wird. Was im Alten Bund ein Opfer für die Beziehung von Gott und Mensch bedeutet, das ist eine Realität, die im Opfer Jesu aufgenommen und überboten wird. Was im Passaopfer, im Bundesopfer, in den vielfältigen Opfern im Tempelkult geschah, kulminiert im Opfer Jesu am Kreuz. Es ist ein Opfer und es ist noch viel mehr als ein Opfer des Alten Bundes. Auch wenn es nicht mehr und gerade weil es nicht mehr an den Tempelvorhof gebunden ist. Es ist das Opfer, durch das der neue Bund mit Gottes Volk geschlossen wird, durch Gott selber. Der Bund, der eine Qualität der Gottesgemeinschaft eröffnet, die weit über das hinausgeht, was der alte Bund bieten konnte. Wenn das Neue Testament also Kategorien aus dem Alten Testament verwendet, um den Sinn des Kreuzes zu offenbaren, dann sind es keine Bilder, sondern es sind Realitäten, nämlich die Realitäten des neuen Bundes, die Realitäten des alten Bundes in sich aufgenommen werden und zugleich auch überboten und übertroffen werden. So viel mal fürs Erste. Thank you.